Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf der Handball-Podcast auf meinsportpodcast.de. Die SG Flensburg-Handewitt hat's geschafft, hat den 17. Sieg in Folge gefeiert und damit die perfekte Hinrunde in der Handball-Bundesliga hingelegt. Zum dritten Mal in der Geschichte ist so eine makellose Hinrunde jetzt einer Mannschaft gelungen. Lemgo 2002, 2003 und der THW Kiel 2011, 2012 haben's vor den Flensburgern geschafft. Aber beim Duell gegen den Aufsteiger, gegen den Bergischen HC am gestrigen Abend, da war es dann doch eine etwas knappere Angelegenheit. 25-23 ging es am Ende für die Flensburger aus. Wir schauen mal drauf mit unserem Handballexperten, mit Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Und wir hören, bevor wir Sebastian hören, erstmal Mike Machulla, den Trainer der Flensburger, mit einem generellen Fazit nach diesem engen Match, das ja in der Halbzeit zur Halbzeit sogar noch auf fast verlorenem Posten stand. Mike Machulla mit der Gesamtanalyse und einem kleinen Gesamtfazit auch der Saison bisher.
Wir hätten es uns von Anfang an ein bisschen einfacher machen können, wenn wir unsere Chancen nutzen, und so müssen wir halt bis zum Ende kämpfen. Aber insgesamt ist es auch richtig und wichtig, dass wir stolz sind auf das, was wir geschafft haben, auf diese Serie jetzt, die wir erreicht haben, auf diese Hinrunde. Und ja, insgesamt überwiegt natürlich der Stolz und die Freude über die zwei Punkte, über die Hinrunde, und das sollen wir auch genießen.
Über die Hinrunde, Sebastian, reden wir gleich. Reden wir erstmal über das, was auf der Platte passiert ist. Mike Machulla hat schon angesprochen, Chancen nutzen, das war so ein Problem gestern.
Ja, genau. Man hat in den ersten 18 Minuten nur 2 Tore erzielt und das war wirklich ganz, ganz schwach. Da hatte gerade der ehemalige Torhüter aus Flensburg, Christopher Rudek, der ja jahrelang in der Jugend bei Flensburg gespielt hat, sehr, sehr stark. Der hatte derzeit 80% Quote, 10 Paraden schon gehalten, also richtig stark gewesen. Großer Faktor dafür gewesen, dass man auch führen konnte aus BHC-Sicht. 7-2 war dort die Führung, weil sie wirklich sehr, sehr gut gespielt haben. Sie haben konsequent ihre Chancen genutzt, haben das wirklich sehr, sehr gut gespielt in der Phase, aber dann ab da kam man nüchtern Flensburg besser ins Spiel rein, kam dann besser mit dem 7-Meter-Treffer von Hampus Zwanne und auch Rasmus Lauge, der dann ein gutes Tor erzielen konnte. Sodass man das verkühren konnte, konnte man innerhalb von 90 Sekunden so viele Tore erzielen wie vorher in 18 Minuten. Das war dann wirklich so der Brustlöser für Flensburg. Die rangekommen sind auf 11-9 zur Halbzeitpause, haben sie sich dann wirklich sehr, sehr gut gefangen. Und in der zweiten Halbzeit haben sie dann wirklich sehr, sehr gut weitergespielt. Konnten dann noch in der 40. Minute zum ersten Mal dann in Führung gehen. Und dann hat man wirklich gemerkt beim BHC, da fehlt noch einfach die Auswechselqualität. Da haben sie einfach nicht so viele Spiele, weil sie momentan viele Verletzte haben. Deswegen fehlen ihnen hinten auch so ein bisschen die Kräfte, um dieses Spiel weiter erfolgreich zu gestalten. Sie haben sich trotzdem nicht aufgegeben, haben wirklich gefightet, hatten beim 24-22 nochmal die Chance auf einen Anschlusstreffer, haben den Ball dort aber verloren, sodass dann Andreas Dachis dann zum 25-22 stellen konnte, und dann am Ende gewinnen sie das mit 25-23. Wir haben es angesprochen, Christopher Rudek, sehr gute Torhüter gewesen, am Ende 12 Paraden, gut von 37%. Auch Bastian Rutschmann noch mal reingekommen ist in den letzten Minuten mit 4 Paraden, Quote von 57%. Auch wirklich ein guter Faktor gewesen auf Seiten der Flensburger, Torbjörn Bergerud mit 6 Paraden, Quote von 26%, und Benjamin Buric mit 2 Paraden, Quote von 28%. Beide ein bisschen Luft nach oben gehabt, Buric hinten aus der einen oder andere, also ein, zwei wichtigen Paraden gehabt, aber trotzdem, Flensburg haben sich dann gerade offensiv sehr, sehr gesteigert, 16 Tore in der zweiten Halbzeit geworfen. Und damit haben sie auch am Ende sich verdient, diese Punkte geholt, hatten ihren besten Werfer Magnus Röth, wie man BHC 3 Spieler jeweils 5 Treffer hatten, Linus Arneson, Bogdan Ciritoju, der Rückraumrechte, und Leos Pretowski, der Kreisläufer. Das haben die sehr gut gemacht, aber am Ende fehlen so ein bisschen die Kräfte, um hier die große Überraschung zu schaffen.
Bergischer HC ja auch nicht nur am Ende kraftlos, sondern ja im gesamten Spiel auch ohne einige Leistungsträger. Wenn man jetzt nur mal überlegt, Top-Torschütze Arnor Gunnarsson, der fehlte ja auch. Also wenn der dabei gewesen wäre, wäre vielleicht gestern sogar was drin gewesen gegen Flensburg.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn die mit voller Mannschaft angetreten wären, dann hätten dieses Spiel wahrscheinlich wirklich gewonnen, weil Flensburg sich sehr, sehr schwer getan hat, und dann auch einen 5-Tore-Rückstand erstmal aufzuholen. Das wäre dann für sie schwieriger geworden, zumal der BHC auch in der Anfangsphase einige Bälle hat liegen lassen. Also da hätten sie auch durchaus schon früher wegziehen können, höher wegziehen können. Deswegen haben sie dann Glück gehabt, so ein bisschen die Flensburg, dass sie am Ende dann noch diese Kraft, die sie dann hatten, und diese Austauschmöglichkeiten, die sie halt hatten und der BHC nicht, dass sie das gut genutzt haben, sehr, sehr konsequent gespielt haben und am Ende diesen knappen Sieg dann noch feiern können.
Und dieser knappe Sieg, der hat am Ende eben dazu geführt, dass jetzt 34-0 Punkte nach der Hinrunde auf der Habenseite bei den Flensburgern stehen. Das war ja vor der Saison nicht erwartet worden, dass der deutsche Meister so durch die HBL cruisen würde, wie sie es am Ende getan haben, auch wenn sie natürlich einige sehr sehr enge Spiele dabei waren, aber die muss man natürlich auch erstmal gewinnen. Big Points in solchen Spielen zu holen ist auch wichtig, wie jetzt auch gegen den Bergischen HC. Was trägt zum Erfolg der Flensburger bei? Das ist natürlich die große Frage und ein paar Erfolgsfaktoren hat Dirk Smeschke, der Chef der Flensburger, gestern auf der Pressekonferenz dann auch noch aufgeführt.
Die Mannschaft ist fokussiert, sie macht das sehr gut. Auch dass junge Spieler immer wieder auch jetzt mehr und mehr Verantwortung übernehmen. Riesendankeschön an Mike, sein Trainerteam, Medical Team für dieses tolle Ergebnis in der Hinrunde. Kann man nicht oft genug betonen, das ist überragend.
Also überragend tatsächlich das, was die Flensburger abgeleistet haben, aber er sprach es an. Auch junge Spieler gehen in die Verantwortung, war ja auch bitter nötig, nachdem ja doch 6 etablierte Leistungsträger und ältere Leistungsträger dann den Verein verlassen hatten.
Ja genau, es musste so eine neue Hierarchie her, weil man halt wirklich absolute Leute verloren, die jahrelang die Mannschaft geführt haben, den Thomas Mogensen, Matthias Andersson, aber man hat junge Spieler mit dabei gehabt, die sich jetzt da vorne weggehen, Magnus Rüdiger sehr, sehr gut, also auch ein Jim Gottfriedsson, der jetzt mehr und mehr Verantwortung übernimmt, Rasmus Lauge-Schmidt, der in der letzten Saison auch nochmal alles zeigen möchte, bevor er dann nach Westbrem geht, und das sieht wirklich sehr, sehr stark aus, also da gibt es immer wieder Leute, die dann vorweggehen, die dann auch natürlich profitieren können von der Spielzeit, die sie bekommen, weil das müssen wir auch sagen, man hat viele junge Spieler, die bekommen auch die Spielzeit, die bekommen das Vertrauen von Mike Machulla, den man wirklich sehen kann. Er setzt seine Handschrift wirklich sehr, sehr gut um. Gerade die Abwehrarbeit ist nochmal ein richtig Stück besser geworden. Das ist wirklich bombenstark, was die da mittlerweile spielen. Und das hat schon wirklich absolute Weltklasse. Und das, obwohl sie ja auch sehr, sehr junge Spieler mit dabei sind. Johannes Goll hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht, wie ich finde, sowohl offensiv als auch defensiv. Wirklich ein sehr, sehr starker Faktor mittlerweile geworden. Und das sind viele Faktoren, die ineinander reinspielen. Und ich denke, Mike Machulla kann man wirklich ganz, ganz hoch anrechnen, was er mit seiner Mannschaft leistet, weil viele junge Spieler, du hast angesprochen, die mit dabei sind, und dass das dann so hinkriegt, direkt zu Saisonbeginn, das muss man wirklich sagen, das ist eine ganz, ganz große Leistung vom Trainer.
Dazu muss man natürlich auch sagen, dass einige Konkurrenten dann ja auch irgendwann anfingen zu schwächeln. Die Magdeburger, deren Lauf dann vorbei war, die in so eine kleine Krise reingerutscht sind, der THW Kiel, der zunächst nicht aus den Startlöchern kam, und auch die Rhein-Neckar-Löwen, die ja auch schon ein paar Mal gepatzt haben, ja 5 Minuspunkte schon auf der negativen Seite haben, aber die jetzt auch langsam wieder in der Spur sind, die ja am Wochenende gegen die TSV Hannover Burgdorf dann am Samstag auch einen Sieg feiern konnten und damit bewiesen, ja, sie sind wieder dran, sie üben Druck aus. 29-23 ging es gegen Hannover aus.
Ja genau, sie üben Druck aus, sie mussten auch dafür ganz schön strecken, weil die Hannoveraner es wirklich sehr, sehr gut gemacht haben in der ersten Halbzeit. Die Hannover auch mit einigen personalen Problemen wieder angereist, immer sowieso schon nicht unbedingt den vollsten Kader mit dabei, aber dann haben sie noch vor dem Spiel Fabian Böhm verloren, der sich wohl etwas an der Wade verletzt hat, und Morten Olsen fiel aufgrund einer Erkrankung aus. Deswegen musste dann relativ früh das Projekt Jugend vorstellen, und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Veit Mehrfass hat ein gutes Spiel gezeigt, wirklich einige starke Spiele dort erzielen können, und dann auch der junge Martin Herne, der dann reinkam in der ersten Halbzeit. Die beiden sind wirklich sehr gut vorweggegangen in der ersten Halbzeit, haben wichtige Tore erzielt und haben dafür gesorgt, dass sie dranbleiben konnten. Sie waren beim 6:6 dran, dann gab es mal so eine kleine Phase, wo die Löwen ein bisschen wegziehen konnten auf 3 Tore, aber die Hannoveraner sind immer dran geblieben, haben sich nicht aufgegeben und gingen dann auch mit verdienten Unentschieden zur Halbzeitpause rein. 12:12 stand es dort, hat einen sehr guten Torhüter drin, der am Ende mit Uwe Medlesiak 14 Paraden, eine Quote von 33%, der gegenüber Andreas Palika nur 8 Paraden, eine Quote von 25%, also Medlesiak, der hat ist wirklich angekommen, ja schon letztes Spiel, wirklich sehr, sehr gut gewesen, ein wichtiger Faktor gewesen, auch in diesem Fall. Dann aber in der zweiten Halbzeit haben sie nicht mehr mithalten können, da haben die Löwen dann angezogen, haben auch ihre Abwehr besser hinstellen können, konnten dann beim 18:13 erstmal 5 Tore davonziehen, und da war es schon wirklich dann sehr, sehr schwierig für die Hannoveraner, die versucht haben nochmal ranzukommen, wirklich nochmal alles gegeben haben, aber das war für sie dann wirklich sehr, sehr schwierig, weil einfach die Qualität dann noch ein bisschen gefehlt hat, auch die Abwehr, da haben wir so ein paar Abstimmungsfehler mit dabei, weil einfach wichtige Spieler gefehlt haben. Trotzdem Martin Hane mit 5 Treffern in seinem ersten Bundesligaspiel, bester Werfer gewesen, Respekt vor der Leistung auf Seiten von Rhein-Neckar-Löwen. Gutjahr Wallo-Sigurdsson mit 4 Treffern, der beste Werfer am Ende, mit 8 Treffern der beste Werfer, so ist es richtig, 4 Fehlwürfe gehabt, und das war wirklich sehr, sehr stark, was die Löwen in der zweiten Halbzeit gespielt haben, darauf können sie aufbauen, 17 Tore geworfen, 11 kassiert, das ist genau das, was auch Nikola Jakobsen sehen will. In der ersten Halbzeit nicht so zufrieden war, aber man hat es gemerkt, die Halbzeitworte haben wirklich sehr, sehr gut funktioniert, und dann hat die Mannschaft am Ende verdient gewonnen.
Und damit stehen sie auf Platz 3 weiterhin in der Tabelle, 29:5 Punkte. Die Hannover Burgdorfer, die rutschen allerdings ein bisschen weiter runter, stehen jetzt auf Platz 14 mit 12:22 Zählern. punktgleich mit den Kollegen aus Wetzlar und die haben am Samstag mit 20-27 gegen Erlangen verloren, die sich damit ein bisschen absetzen konnten. Erlangen jetzt auf Platz 11 mit 14-20 Zählern. Und dann gab es am Sonntag ja noch weitere Spiele, so zum Beispiel das Duell zwischen den Füchsen Berlin und den kriselnden, immer noch kriselnden Leipzigern. Bei denen geht es auf und ein bisschen ab, beziehungsweise ein bisschen auf und dann wieder ganz doll ab. Gestern gab es dann gegen die Füchse Berlin in Berlin eine 23-26 Niederlage. Die Füchse damit auf Platz 5 in der Tabelle. Bei Leipzig steht nur Platz 15 da. Wie würdest du das Spiel gestern einschätzen?
Sie haben gekämpft. Das kann man auf keinen Fall absprechen. Es sah eigentlich schon relativ früh aus, dass es hier ein deutliches Spiel werden könnte. So führten ja nur die Berliner schon mit 7-2 nach 10 Minuten. Waren noch sehr, sehr gut im Spiel drin, weil sie den überragenden Silvio Heinefetter hinten im Tor drin hatten. Silvio Heinefetter ein bisschen angefuchst durch die Aussagen vom Bundestrainer, dass er ja Andreas Wolf als Nummer 1 momentan sieht. Und ja, was macht Heinefetter? Zeig mal eben, dass er das auch richtig drauf hat. 14 Paraden gut von 38%. Richtig stark gewesen und ganz wichtiger Faktor, dass man am Ende dieses Spiel gewinnen kann. Dann aber so ab dieser 10. Minute ist dann auf die besseren Spiele reingekommen, konnten verkürzen auf 8-7, waren dann dort in der Phase wirklich gut dran, haben sich dann auch bis zur Halbzeit wirklich auch dran gehalten auf dieses eine Tor, konnten dann auch zum 12-12 kurz vorher ausgleichen, aber trotzdem, die Füchse haben dann noch gut gespielt, haben sich dann nicht zu sehr unsichern lassen, sind dann auch in der zweiten Halbzeit weiter in Führung gegangen, auch wenn es dann nochmal den Ausgleich gegeben hat, dann zum 18-18 in der 45. Minute, aber trotzdem, Berlin haben dann weitergespielt, sind dann dafür gesorgt, dass sie nie wirklich in Rückstand geraten sind und waren dann beim 21-18 dann entscheidend auf 3 Tore davon, sodass sie dann am Ende dieses Spiel gewinnen konnten, weil sie besser agiert haben, weniger Fehler einfach gemacht haben, hatten den Fabian Wiede ihren besten Werfer mit 4 Treffern, aber auch Jakob Holm mit 4 und Hans Lieber mit 4 waren auch ebenso wichtig für den Erfolg der Füchse. Während bei Leipzig Lukas Kriskala mit 6 Treffern bester Werfer war, kein einziger Fehlwurf sich dort erlaubt. Auch Philipp Wehr mit 4 Treffern ein guter Spieler gewesen, hat es aber auch viel Fehlwürfe erlaubt. Da waren ein paar Fehlwürfe zu viel mit dabei. Wenn man mal guckt, die Wurfquote 52%. Da ist Luft nach oben für Leipzig. Da wird es natürlich ganz, ganz schwierig, gegen die Füchse zu gewinnen, die auch Glück sein konnten, dass dann Matthias Tachisson zurück ist, hat sein Debüt oder sein Comeback feiern können jetzt am Spiel gegen Leipzig. Und das war wirklich für sie sehr, sehr wichtig, dass nach und nach die verletzten Spieler zurückgekommen sind. Marvin Wieders ja wieder zurück und Paul Drucks wieder zurück. Und deswegen haben die Füchse dann das auch sehr gut gespielt, den besseren Torhüter, wie gesagt, gehabt, weil René Wielertz nur 8 Paraden halten konnte, eine Quote von 25%. Und Milos Spürtierer nur 2 Bälle, 50% Quote, war aber nur 3,5 Minuten im Spiel drin. Deswegen am Ende die Füchse einen verdienten Sieg feiern. Leipzig haben sie zu sehr hängen lassen, kann doch niemals so in Führung gehen, sodass man diesen psychologischen Vorteil vielleicht mal drin hat. Deswegen, sie haben alles gegeben, sie haben gekämpft, am Ende waren die Füchse einfach besser.
Kämpfen allein reicht nicht, irgendwie muss da mal Konstanz rein bei den Leipzigern. Siehst du irgendwie eine Möglichkeit? Weil es sind ja Ansätze da, du hast es ja gesagt, es sind Punkte im Spiel, auf denen man aufbauen kann, aber so eine richtige Linie, dass es dann auch mal stringent nach oben geht, die ist einfach irgendwie nicht zu finden und das hat ja auch selbst der Trainerwechsel nicht bewirken können.
Ja, genau, da bin ich komplett bei dir. Mir fehlt das ein bisschen so diese führende Hand einfach auf Rückraum Mitte. Da muss man einfach das ganz klar so erkennen. Niklas Piskowski, der macht das okay, hat wirklich viel zu viele Hoch und Tiefs, muss man sagen. Auch jetzt gestern wieder 2 Tore bei 5 Versuchen. Das ist zu wenig. Da muss mehr kommen. Da muss seine Spieler besser in Szene setzen. Auch einen Andreas Rujewski muss man vorweggehen. 1 von 3 ist keine gute Quote. Auch ein Franz Semper 1 von 5. Das sind einfach so Sachen, die der Rückraum, der konstant nämlich Tore liefern muss. Und das kriegen sie momentan einfach nicht hin. Und wenn halt der Rückraum nicht funktioniert, dann wird es für die Mannschaft natürlich sehr, sehr schwierig, weil man nicht nur über die Außen und den Kreis spielen kann, weil das ist dann zu durchsichtig. Und dann muss der Rückraum konstant gefährlich sein für die Torhüter, für die Abwehr. Denn wenn sie das nicht sind, dann muss natürlich auch die Abwehr sagen, okay, dann lässt sich den vielleicht werfen, dann sowieso nehmen das Tor. Deswegen, da muss die Konstanz reinkommen. Und wenn sie das nicht hinkriegen, ja, dann wird es wirklich sehr, sehr eng werden, dann werden sie auch unten drinnen bleiben.
Also die Füchse bleiben dafür oben dran und die Leipziger unten im Tabellenkeller. Außerdem gab es noch die Duelle Lemgo gegen Melsung. Da gewannen die Lemgoer mit 28-26 und Minden gegen Frisch auf Göppingen. Da gewannen die Göppinger in Minden mit 29-28. 2 knappe Ergebnisse. Also wir blicken gleich noch hier bei Anwurf, dem Handball-Podcast auf meinsportpodcast.de, auf die EM der Damen. Da ist die Europameistermannschaft gekürt worden an diesem Wochenende und wir gucken auf die Terminentzerrung, die ja ab 2021 dann dem Handball der Herren auf europäischem und insgesamt Level ins Haus steht. Das ist gleich noch Thema bei uns. Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Willkommen bei meinsportpodcast.de. Nach 5 Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018.
Das ist einfach nur Wahnsinn.
Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Anwurf der Handball-Podcast auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Sebastian Mühlenhof. Sebastian, in der letzten Woche hat sich Grundlegendes in Sachen Terminierung und Entzerrung des Spielplans getan. Es kamen ja immer wieder Stimmen, auch bei uns hier in der Sendung haben wir es ja gehört, dass diverse Trainer und Spieler sich immer wieder über diese Ballung der Termine im Handballsport geäußert haben, die vor allen Dingen auch kritisiert haben, weil es keine Möglichkeit zur Erholung gibt. Das soll jetzt ab 2021 mit einer Reform des Spielplans, aber auch mit einer Reform der europäischen Wettbewerbe dann versucht werden, ein bisschen zu entzerren.
Genau, es wird so ein bisschen zumindest versucht, Klarheit reinzubringen. Das ist, glaube ich, das ganz Große, was man sagen kann. Die ERF hat am Samstag bekannt gegeben, dass sie jetzt die Champions-League-Spiele am Mittwoch bzw. Donnerstag stattfinden lassen möchte und zumindest diese wahrscheinlich am Wochenende mit den Ligen einfach aus dem Weg gehen möchte. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Außerdem haben sie beschlossen, dass das Final Four das Abschlussevent sein soll jeweils. Das heißt, dass die Liga vorher, mindestens eine Woche vorher, diese Saison beendet haben muss. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Zeichen. Da muss man mal sehen, dass das Final Four verschoben wurde von Mitte Mai auf Mitte Juni. Das heißt, mit etwas später dort das Ganze stattfinden. Man hat aber auch dafür gesorgt, dass dann diese Nationallandschaftskalender dann auch verschoben wird. Von diesem Juni halt in den April rein, Ende April, Anfang Mai, wenn dann dort die Termine stattfinden. Das muss man dann auch entsprechend mit berücksichtigen. Also es sind die richtigen Schritte getan worden. Man reduziert zudem die Mannschaften von 28 auf 16, wird aber nur diese zwei Sechsergruppen, die es ja gibt, als Gruppe C und D, wo dann jeweils der Gruppensieger nach oben kommen würde, nimmt man nur weg und deswegen ist dort keine wirkliche Entzerrung für die Top-Mannschaften mit dabei, sondern einfach nur, dass man weniger Spiele in der Champions League hat und da bin ich mal gespannt, wie es weitergehen wird. Es wird zudem diese zwei besten Mannschaften jeder Gruppe ins Viertelfinale einziehen. Das ist dann auch sehr gut, dass dann noch mehr zielführende als nur den ersten zu nehmen. Deswegen bin ich auch noch sehr, sehr gespannt drauf, wie die ja weiter damit umgehen werden. Das wird wirklich ganz, ganz spannend zu sehen sein, wie das auch funktioniert dann und wie die Spieler es auch sehen, weil die Belastung ist dann weiterhin da und auch diese mehr Zeit, Sommerpause, die sie eigentlich haben wollten, sehe ich momentan noch nicht, aber das kann man natürlich auch täuschen. Dann gucken, wenn wir dann die Rahmenspielkalender dann sehen für 2021, wie der aussehen wird und wie viel Zeit die Spieler zur Relegation kommen zwischen den beiden Saisons.
Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber was auf jeden Fall ja wichtig ist, ist, dass gesagt wird, also Wochenende, nationale Ligen unter der Woche, dann die internationalen Ligen, die internationalen Wettbewerbe, also angelehnt an den Fußball, gut, da soll es ja in Zukunft, wenn es nach dem Willen einiger geht, dann auch anders werden, da soll sich das ja nochmal umdrehen, aber aktuell ist das ja eigentlich ein etabliertes System, was dann auch endlich für den Handballsport dann zur Anwendung kommen wird.
Genau, man weiß endlich, wann finden diese Spiele statt und man muss nicht sich über 4 oder 5 Tage dann zusammensuchen, welche Spiele in der Champions League zusammen sind. Das ist wirklich sehr, sehr positiv. Auch beim ERF-Pokal hat man es auch ähnlich gemacht. Hat jetzt gerade der Dienstag ist der Termin, wo gespielt werden soll. Das sind wirklich ja, sehr, sehr gute Zeichen, dass man jetzt einfach dem Fan vorgeben kann, du kannst dich an dem Mittwoch und Donnerstag auf Champions League konzentrieren und dann hast du am Wochenende den Ligaspiele in Frankreich, Dänemark, Deutschland. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Das ist ein gutes Zeichen, auch, glaube ich, ein wichtiges Zeichen für, dass man auch als ERF und die Nationalliga, dass sie zusammenarbeiten können, dass sie doch irgendwie ein Interesse daran haben, dass man das Ganze mal so ein bisschen klarer einfach macht für den Fan, für die Spieler. Und das ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ob es dann wirklich dann auch so funktioniert, dass man noch mehr Pausen schafft für die Spieler, das werden wir dann sehen, natürlich, klar. Aber ich finde auf jeden Fall schon mal, diesen Schritt ist sehr, sehr wichtig und das ist auch ein guter Schritt in die Zukunft für den erfolgreichen Handball.
Die Tatsache, dass der EHF-Pokal dann ab der Saison 2021 European Handball League heißen wird oder Handball League, wenn man es ganz englisch macht, und der EHF-Pokal dann quasi so eine dritte Veranstaltung noch wird, wie schätzt du das ein?
Ja gut, also es war mir gerechnet worden, wenn man von der Champions League ein bisschen Spieler, Mannschaften wegnimmt, dass man die doch irgendwo anders dann doch hinzutut. Deswegen ist das schon irgendwie okay, zumal auch die Homepage sowieso schon European Handball heißt. Deswegen ist es, glaube ich, eine gute Entscheidung, dass man einfach diesen EF Cup so ein bisschen größer macht. Und dieser Challenge Cup ist ja so ein bisschen diese dritte Klasse, die wird dann halt in EF Cup umbenannt. Da sind sowieso nie die großen Top-Mannschaften mit dabei, auch ohne deutsche Beteiligung. Der wird zwar weiterhin irgendwie stattfinden, aber ist halt eher dann für Mannschaften, die dann jetzt nicht so, ja, europäische große Mannschaften sind, sondern eher geguckt wird, dass man da so ein bisschen einfach ein bisschen Möglichkeiten gibt, sich mit anderen Mannschaften aus anderen Nationen zu messen. Das ist okay. Wie gesagt, da würde ich jetzt keinen großen Aufmerksamkeit drauf richten, weil dort einfach keine Top-Mannschaften spielen in dem dann ERF Cup 2020.
Auf jeden Fall eine Änderung, die auch in der Liga gut ankommt. HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann, der wird mit den Worten zitiert: Wir begrüßen das alles sehr. Und wir begrüßen den amtierenden und neuen Europameister im Handball der Frauen. Der wurde nämlich am Wochenende in Paris gekürt. Und das sind die Französinnen. Die haben sich erstmals diesen Titel sichern können, haben den Olympiasieger Russland im EM-Finale geschlagen. 24-21. Frankreichs Damen mit dem Heimvorteil im Rücken. Es ist schon eine Überraschung.
Ja, schon. Die Französinnen haben eigentlich wirklich sehr, sehr gut bis dahin auch gespielt, hatten ja auch klar gewonnen vorher in das Halbfinale gegen Rumänien mit 28-22, aber haben sich dann im Finale wirklich sehr, sehr schwer getan. Gerade offensiv sind sie nie wirklich in den Rhythmus reingekommen, haben viele Bälle verworfen, waren noch nie wirklich mal in Führung. Also sie sind immerhin im Rückstand hinterhergelaufen, hatten dort viele Probleme, konnten dann auch diese rote Karte, die es dann gab gegen Alison Pinault, aufgrund des Kopftreffers beim 7 Meter auch nicht für sich nutzen, haben dort, ja, zu viele Fehler einfach gemacht, zu viele Bälle weggeworfen. Da müssen die dann wirklich dann arbeiten, dass sie technisch dann noch sicherer sind. Halt mit 11 Ballverlusten wird es dann wirklich sehr, sehr schwierig, das Spiel zu gewinnen. Und dann hatten sie zwar ihre beste Spielerin insgesamt im Finale, Anna Vyacheva, mit 7 Trefferinnen beste Spielerin gewesen. Aber wenn man das halt nicht nutzen kann und am Ende nichts gewinnen kann, dann hilft dir auch diese Auszeichnung selbst nichts. Denn sie hatten die Chancen, aber sie haben sie halt nicht nützen können, sodass am Ende die Französinnen verdient gefeiert haben. Sehr, sehr euphorisch wurden sie von den Fans natürlich unterstützt. Wir sind es gewohnt aus Frankreich und es war auch wirklich verdient, weil sie wirklich gut gekämpft haben, sich aus dieser roten Karte nicht aus dem Konzept bringen lassen haben, sondern wirklich dann auch das genutzt haben, zu zeigen, wir wollen das gewinnen für dich, Alison Pinault. Das haben sie wirklich dann auch sehr gut gemacht, haben gefightet. Sehr, sehr gut gewesen. Jede Spielerin hat ihren Spielanteil bekommen, hat ihre Tore werfen dürfen. Und das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die Mannschaft, dass sie dann auch geschlossen da auftritt. Und am Ende gewinnen sie dann auch verdient mit 24-21.
Erster Europameistertitel für die französischen Handballerinnen. Und auch für die Russinnen wäre es eine Premiere gewesen. Die waren zwar schon 4-mal Weltmeister, haben ja auch Olympiagold geholt, aber eben noch nie einen EM-Titel. Und für die Französinnen war es auch die Revanche für das verlorene Finale von Rio. Da haben sich die Französinnen ja mit Silber begnügen müssen. Jetzt stehen sie vor den Russinnen, haben den Heimvorteil genutzt und zu Hause den Titel geholt. Alles Weitere zum Handball in den nächsten Wochen und natürlich über die Handball-WM der Herren kriegt ihr selbstverständlich hier bei Anwurf auf meinsportpodcast.de. Wir sind für euch da in Sachen Handball. Abonniert unsere Feeds gerne auf unserer Webseite oder bei iTunes. Danke, Sebastian.
Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
Key
Deep Racing auf meinsportpodcast.de.